Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier auf der 102,6 für Ulm. Mein Name ist Fabiano Nitsch und ich werde euch und meine Gäste durch die nächste, meiner Meinung nach, sehr höchst interessante Stunde führen. Heute dreht es sich um ein Thema, das in unterschiedlichen Varianten immer wieder in der letzten Zeit in den Medien auftaucht. Denn in der deutschen Sozialpolitik rumort es gewaltig. Beinahe regelmäßig werden inzwischen Bundessozialgesetze von höchsten Richtern kassiert und der Staat fragt sich immer mehr, wie man denn so den Sozialstaat in dieser Form noch finanzieren kann. Eine Möglichkeit für einen neuen Anfang wäre ein Recht auf ein Einkommen. Ob man das jetzt Bürgergeld, negative Einkommensteuer oder einfach nur bedingungsloses Grundeinkommen nennt, FreeFM versucht heute Antworten zu geben. Und die Stadt Ulm spielt hier auch keine ganz unwichtige Rolle. Heute bei mir zu Gast sind Erhard Groß und Henning Jonas, zwei Engagierte aus der Initiative Grundeinkommen Ulm. Es freut mich sehr, Sie beide hier heute im Studio begrüßen zu dürfen.
Hallo. Grüß Gott.
Hallo, Herr Henning. Hallo, Herr Groß. Heute werden wir ja hier noch ein sehr abstraktes Thema, zurzeit auf jeden Fall noch abstrakt ansprechen, das aus verschiedenen Denkmodellen besteht. Jetzt zunächst mal die Frage an Sie beide. Was prädestiniert Sie, heute hier bei mir zu sitzen, hier im Studio? Wie entwickelte sich Ihr Engagement für ein Grundeinkommen und in welcher Art auch immer? Wer möchte beginnen?
Henning. Ja, mein Engagement bezieht sich so aus dem allgemeinen Gefühl für Gerechtigkeit. Und da wir nun inzwischen gesehen haben, dass die Arbeit doch mehr dem Erwerb von Einkommen dient als der Betätigung für einen guten Zweck, der von innen kommt, dass es nicht aus sich selbst heraus getan wird, sondern eben um ein Einkommen zu erzielen, wir diese Arbeit aber doch nicht in ausreichendem Maße in der Gesellschaft vorfinden, dann stellt sich ja die Frage, was geschieht mit denen, die nun zwar arbeiten wollen, weil sie halt Einkommen brauchen, es aber nicht können, weil die Gelegenheit dazu nicht da ist. Nicht nur die Gelegenheit nicht, sondern einfach die Arbeit, die zur Verfügung steht, schlichtweg die Erwerbsarbeit. Was geschieht mit denen? Und wenn die sozusagen auf das Sozialamt angewiesen sein sollten oder auf die Arge und ihnen zugemutet wird, zu beweisen, dass sie es nicht geschafft haben, dann fühlen sie sich insgesamt auf der Verliererstraße und eben auch selbst abgewertet. Und das ist einfach vom Menschlichen her, von dem Ansatz oder von dem Begriff der Menschenwürde nicht abzudecken. Hier gilt es, etwas ganz anderes zu machen. Okay. Abgesehen davon, dass es natürlich auch darum geht, dass wir die Freiheit stärken wollen, die Freiheit zum Tun. Aber dazu kommen wir vielleicht später.
Das auf jeden Fall. Was sind denn bei Ihnen die persönlichen Hintergründe? Sind Sie ursprünglich Finanzmathematiker oder wie kommen Sie zu dem Thema?
Das weiß ich auch nicht. Es hat sich einfach so ergeben. Ich interessiere mich halt gerne für Dinge, die so überpersönlich sind. Das ist halt so in meiner Natur. Ich habe versucht, darauf eine Antwort zu finden und bin nur auf das eben Gesagte gekommen.
Okay.
Es interessiert mich ganz einfach.
Das war's. Und bei Ihnen, Herr Groß?
Ich bin durch meine Tätigkeit als Steuerberater natürlich auch immer wieder konfrontiert mit Menschen, die inzwischen, sei es als Selbstständige oder als Erwerbstätige, also als sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige, aus diesem Bereich rausfallen. Und speziell bei ursprünglich selbstständig Tätigen ist dieser Fall oft sehr dramatisch. Das führt also dazu, dass diese Menschen wirklich unter Existenznöten leiden. Und da gibt's, meine ich, derzeit in unserem derzeitigen System keine vernünftige oder würdige Lösung. Das, was ich teilweise Menschen, die in diese Situation kommen, was denen zugemutet wird, ist doch nicht ganz so unserer Gesellschaft würdig.
Dann versuchen wir jetzt in der nächsten Stunde herauszufinden, was denn würdig wäre und wie man das erreichen könnte in einem ja doch sehr weit entwickelten deutschen Sozialsystem, das sehr, sehr viele Aspekte abdeckt, aber vielleicht einfach in dieser Form nicht mehr zeitgemäß ist. Jetzt würde ich erstmal ein wenig Musik für unsere Zuhörer haben, dann sind wir wieder zurück in knapp 3,5 Minuten. Jetzt zunächst mal Kunstblume mit Turn Out Those Lights. Wir sprechen heute hier in der Plattform über das Thema Grundeinkommen. Grundeinkommen gibt es jetzt. Ich habe vorhin schon es Bürgergeld genannt, negative Einkommensteuer oder bedingungslos. Es gibt hier sehr, sehr viele Varianten. Vielleicht sollten wir jetzt zunächst in diesem Gesprächsblock klären, was ist ein Grundeinkommen und kurz diese verschiedenen möglichen Varianten ansprechen, da die Ideen ja alle eigentlich nicht ganz neu sind, auch so schon in der Geschichte mehrfach vorkamen oder zumindest die Ideen schon es schon gibt. Zunächst einmal die Frage, was ist ein Grundeinkommen?
Ja gut, da muss man unterscheiden.
Okay, dann fangen wir bereits mit der Unterscheidung an.
Wir von der Initiative Grundeinkommen Ulm befürworten ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir halten diese bedingungslos für sehr wichtig, weil dadurch nur vermieden werden kann, abgeschafft werden kann dieser Wahnsinnsbürokratismus, der sich in diesem gesamten Sozialbereich breit gemacht hat. Und deshalb sind wir für ein ohne jede Bedingung ausbezahltes an jeden Bürger der Bundesrepublik, ohne Zwang zur Arbeit und existenzsichernd Grundeinkommen, das in einer entsprechenden Größenordnung, Höhe an jeden ausbezahlt wird und ohne jede Bedingung, die daran geknüpft ist. Es gibt Unterschiede dazu. Es gibt also Bürgergeld, sogar die FDP diskutiert im Moment ein Bürgergeld, das aber nur als Ersatz der derzeitigen Sozialleistungen gelten soll, also an Bedingungen geknüpft ist und so weiter. Und auf keinen Fall diesen ganzen Bürokratismus, diesen Verwaltungsaufwand beseitigen würde.
Jetzt haben wir diesen ganzen Aufwand schon angesprochen. Jetzt gibt es diese Idee ja nicht erst seit 2 Jahren, sondern es gibt schon historische Ideen. Seit wann kann man denn die Idee in seinem Grundsatz, dass es ein Recht auf Einkommen gibt, festmachen?
Gut, das genauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, aber die, meine ich, ersten recht fundierten Abhandlungen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen auch wiederum kenne ich aus dem Jahr 1966. Da hat bereits Erich Fromm über ein bedingungsloses Grundeinkommen geschrieben und auch die Folgen aus diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Auch Ralf Dahrendorf, zu diesen Zeiten noch FDP-Mitglied und nicht englischer Lord, hat 1972 bereits auch einen sehr umfangreichen Artikel zum bedingungslosen Grundeinkommen geschrieben und auch zur Notwendigkeit dieses bedingungslosen Grundeinkommens.
Warum? Ja.
Mir ist ganz wichtig, dass wir, wie es eben schon anklang, dieser Begriff bedingungslos nochmal betont wird. Bedingungen stellen hieße nämlich, du kriegst erst dann was, wenn du was tust. Grundsätzlich stimmt dem ja jeder zu. Und es war auch in den alten Arbeitsgesellschaften so, auf den Gütern und auch in der Antike beginnend und dann weiter, dass jeder immer irgendwas getan hat und dafür eben auch sein Auskommen garantiert wurde. Das ist ja unbestritten. Heute nur in der arbeitsteiligen Industriegesellschaft bestehen diese Art von Zusammenhängen nicht mehr. Jeder schafft irgendwie für sich und schaut, dass er sein Einkommen bekommt über die Arbeit, die angeboten wird und muss sich dann, wenn man so will, danach richten, was angeboten wird und auch nach den Bedingungen richten, die andere dafür stellen, dass er arbeiten darf und Einkommen bekommt. Und davon wollen wir die Menschen, wenn es geht, entkoppeln. Und das ist der humane Ansatz, gerade von Erich Fromm, der erwähnt worden ist, aber auch von anderen. Denn es hat ja schon angefangen in der Renaissance mit solchen Vorstellungen, dass man eben allein, weil du Mensch bist, leben darfst. Und das wollen wir auch hier verwirklichen. Leben darfst du, weil du bist. Und zwar nicht auf einem hohen Niveau, sondern auf einem soziokulturellen Minimum. Nicht wahr? Und das klingt jetzt zwar sehr idealistisch, aber in der Erziehung, bei Eltern und in Familien ist es einfach das Agens des Menschwerdens. Wenn ich gewollt bin, dann will ich auch. Ja, und das gilt genauso gut für Erwachsene. Und ich denke, aber da kommen wir gleich zu, was nämlich das verhindert, dass einige meinen, es würden dann nur noch die Faulheit belohnt werden. Dem ist nach unserer Meinung nicht so, aber das ist vielleicht ein Thema für nachher nochmal. Halt bedingungslos, weil du Mensch bist. Ist das nicht etwas, was motiviert? Gerade junge Leute, die irgendwie anfangen, die sich dir frei fühlen dürfen von dem Zwang, du musst jetzt irgendwas lernen, Kerle, mach irgendwas, Hauptsache was. Und er weiß es halt nicht genau und muss dann irgendwas tun. Gut, ein gewisser Druck ist ja nicht schlecht, aber der Druck kommt sowieso von innen heraus, weil man ja schon Neigungen, Fähigkeiten hat und man faul sein einfach nicht kann. Das hat man nicht gelernt, man wird krank dann, wenn man nur faul wäre. Das ist für uns eine Garantie, dass jeder irgendwo einen eingebauten Tätigkeitsimpuls hat, so oder so.
Sie sprechen gerade von dem Tätigkeitsimpuls. Jetzt gilt irgendwie seit den 50er Jahren in Deutschland möglichst das Ziel dieser Vollbeschäftigung, dass möglichst alle Menschen Arbeit haben. Ist das überhaupt noch realistisch in einer Gesellschaft wie der heutigen, in der immer mehr automatisiert werden kann, in der immer mehr wirklich handwerkliche Arbeit von Maschinen abgenommen wird? Ist es überhaupt noch möglich, alle Menschen zu beschäftigen, oder ist das inzwischen ein vollkommen utopisches Ziel?
Also ich halte das für ein Erwerbsarbeit.
Erwerbsarbeit, ja.
Erwerbsarbeitsplätze wird es immer weniger geben, weil wir ja sinnvollerweise so und so viele Ingenieure damit beschäftigen, die Prozesse, Produktionsprozesse vereinfachen, dass immer weniger Arbeitskräfte benötigt werden. Also wird es immer weniger Erwerbsarbeitsplätze geben. Eins ist ein großer Irrtum. Die Arbeit geht uns nicht aus. Nur die bezahlte Arbeit wird ausgehen. Die Arbeit in der Familie, die Arbeit, die pflegerische Arbeit, die Arbeit am Menschen, die heute miserabel bezahlt wird und angeblich nicht bezahlbar ist. Ja gut, irgendwann müssen wir sie bezahlen. Oder wir machen sie so. Wir machen sie ehrenamtlich, was heute schon sehr viel gemacht wird. Nur diese Arbeit wird in dieser Gesellschaft heute nicht honoriert.
Und wie wir diese Honoration, wie wir da eine Honorierung ermöglichen, darauf würde ich jetzt nach dem nächsten Titel zur Sprache kommen. Jetzt haben wir für euch Sieb mit Desert. Wir sind hier wieder zurück in der Plattform bei Radio Free FM. Und bei uns geht es heute um das Thema Grundeinkommen, besonders um das bedingungslose Grundeinkommen. In dem Grundeinkommen steht auch, dass zugrunde liegt das Recht auf ein Einkommen, das so hoch sein soll, dass ein Mensch grundsätzlich an eine kulturelle Teilhabe ermöglicht. Jetzt steht auch schon in den Gesetzen zu dem sogenannten Hartz IV bereits drin, jeder Mensch sollte kulturell teilnehmen können. Reichen diese Gesetze eigentlich bisher schon aus? Oder muss man einfach sagen, okay, das Geld, was die Leute bisher bekommen, reicht einfach nicht aus?
Ich möchte nicht unbedingt bezweifeln, ob das Geld, was heute bezahlt wird, was heute als Transfer bezahlt wird, ob das nicht, dass das nicht ausreicht. Nur es muss teilweise auf nicht ganz faire Art erreicht werden, erlangt werden. Und es hat eine gewisse Stigmatisierung. Die Menschen, natürlich, wenn noch solche Äußerungen wie jetzt von unserem Außenminister dazukommen, auf diese Art diffamiert werden, als eben in Hartz-IV-Empfänger, das ist schon das negative Stigma. Und auch da diese Menschen bekommen, okay, das, was letztendlich als lebensnotwendig gegeben ist, bekommen sie. Aber es muss erwirtschaftet werden. Es muss vorher, bevor sie dieses Geld bekommen, auch das eigene Vermögen oder Angesparte aufgebraucht werden. Es sind Dinge, die in diesem, und außerdem gibt es immer wieder den Zwang dahinter, dass diese Menschen wieder in Arbeit kommen. Es ist ja Gott sei Dank so, dass die Leute wollen. Nur, wenn ich keine Arbeitsstellen habe, dann kann ich bitteschön keinen dorthin vermitteln.
Und damit machen auch irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wenig Sinn?
Das nützt relativ wenig, wenn ich jeden Hartz-IV-Empfänger zu 100 Bewerbungen zwinge, auf Stellen, die er nie bekommen wird. Entweder er ist nicht qualifiziert genug dazu, oder ich bin dann so, dass ich ihn zwinge, er muss etwas im Niedriglohnbereich annehmen, wo er gerade ein bisschen mehr verdient als das, was er sowieso als Sozialhilfe bekommt oder als über Hartz IV bekommen sollte. Das ist ja relativer Unsinn. Oder wollen die Menschen, die derzeit das Ganze so fast schon infam verleumden, wollen die, dass die Einzelnen weniger bekommen, dann würde es also mit Sicherheit diesem Teilhaben nicht mehr entsprechen. Oder, ja, wenn der Lohn, sogenannte Lohnabstand nicht ausreicht, dann heißt es nicht, dass die zu viel bekommen, sondern dass der Lohn, der bezahlt wird, zu gering ist.
Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe dieses Grundeinkommen vielleicht so in Hartz-IV-Höhe. Darüber kann man ja diskutieren, plus minus. Und die Menschen wären frei, nun zu wählen, was sie tun könnten, um noch etwas dazu zu verdienen. Denn es geht ja, wie gesagt, nur um das soziokulturelle Minimum und nicht um die Luxuswohnung oder eine Urlaubsreise. Die wäre davon kaum zu bezahlen. Sie wären nun frei von all dieser Sozialbürokratie und von diesen Zwängen. Ja, dann könnten Sie sich was einfallen lassen. Dann könnten Sie sich umdrehen, schauen, wo was zu tun ist. Und für ein Zubrot, für ein dann vielleicht ehrenamtliches Geld, dann etwas tun, was Ihnen Freude macht. Es würde doch auch diesen Menschen nützen, etwas zu tun, was ihnen dann Freude macht. Und auch was einfach notwendig ist, auch wenn sie keine Freude macht. Aber sie sehen ein, dass es notwendig ist und tun es aus dieser Motivation heraus. Das nennen wir dann Freiheit, zu sich selbst zu bekommen. Freiheit von dem Zwang der Sozialbürokratie, auf diese reagieren zu müssen und sozusagen obrigkeitsstaatlich zu gehorchen.
Es ist ja jetzt nicht nur das Ideologische, was ich persönlich sehr, sehr bestechend finde, sondern auch ein wirklich großer finanzieller Aspekt, was Sie gerade vorhin schon, Herr Groß, ansprachen. Etwa ein Drittel, wenn ich das richtig sehe, geht zurzeit vom Sozialetat für die Bürokratie drauf.
Ja, das ist also wissenschaftlich erwiesen, nachgerechnet, dass allein diese Bürokratie diesen Aufwand erfordert. Natürlich sind es viele Arbeitsstellen, okay, Erwerbsarbeitsstellen, die dann irgendwann wegfallen würden. Aber ich denke, viele von diesen Menschen hätten dann eine andere Art Beschäftigung, wo sie vielleicht eher im Bereich Bildung eingesetzt werden können oder in der sonstigen Betreuung, mehr auch immer.
Dann darf ich an dieser Stelle einfach mal die berühmte Frage stellen, was würden Sie machen, wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten?
Also ich bin ja eigentlich schon Rentner, aber ich arbeite noch voll selbstständig und würde genauso weiterarbeiten. Das Grundeinkommen würde mich als solches nicht an meiner Arbeit hindern, weil ich Freude an meiner Arbeit habe.
Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Jonas?
Ich bin schon ein Stück über 60 und habe zwei Töchter. Und stell mir vor, die hätten das Grundeinkommen gehabt. Die wären so manchen Zwang los gewesen, wie sie denn zu ein paar Kröten kommen können. Und sie wären befreit zu dem, was sie von sich aus immer schon tun wollten. Die eine ist Reitlehrerin geworden und wäre es auch geworden mit Grundeinkommen. Und ich selber, ich bin damals nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen und ich wäre es auch mit Grundeinkommen, denn das Grundeinkommen, das wäre da für mich kein Hinderungsgrund gewesen, das zu tun, wozu ich mich hingezogen gefühlt hätte. Und darum geht es. Wozu ich mich hingezogen fühle, das tue ich auch. Ob mit oder ohne Grundeinkommen.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Nun haben wir auch schon wieder 16.35 Uhr, sind in der zweiten Hälfte der Plattform angelangt und hier damit jetzt wirklich an dem Thema um den es hier heute geht, nämlich zwei verschiedene Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens bzw. der Finanzierung dazu. Mir gegenüber sitzen heute Herrn Jonas sowie Herrn Groß. Und Herr Groß, Sie sind der Spezialist in der Finanzierung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, gut, fast zwangsläufig, weil ich okay. ein bisschen Zahlenmensch bin. Und ich möchte die Grundzüge dieser beiden Modelle kurz darstellen. Das Ulmer Transfergrenzenmodell bedeutet, jeder Mensch, jeder Bundesbürger, bekommt einen bestimmten Betrag ohne Bedingung, ohne, ich habe es vorher schon erläutert. Und Transfergrenze bedeutet, jeder, der ein Einkommen erzielt, egal welcher Art, aus Erwerbsarbeit, aus Zinsen, aus Kapitalvermögen, wie auch immer, aus Land- und Forstwirtschaft, aber als Selbstständiger, der zahlt im Grunde genommen bis zu einer Transfergrenze, die etwa das Doppelte des Grundeinkommens ausmacht, dieses Grundeinkommen wieder zurück. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also jeder, der Einkommen hat, zahlt es im Grunde genommen wieder zurück, sobald er eine bestimmte Grenze überschreitet, bis dahin.
Irgendwie muss es ja finanziert werden.
Richtig, das ist ein Teil, Großteil der Finanzierung natürlich. Und auch bei dem Ulmer Transfergrenzenmodell stellen wir uns vor, dass es ein ganz eigenständiger Topf ist, an den dieses Geld, von dem dieses Geld ausbezahlt wird und in das wieder reinfließt. Und der Deckungsfehlbetrag muss natürlich dann aus Steuern abgedeckt werden oder aus dem, was dann auf der anderen Seite erspart bleibt als Staatsausgabe, als Sozialtransferzahlung. Wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlt wird, wird es natürlich kein BAföG mehr geben. Es braucht kein Kindergeld mehr. Weil Kinder auch im Grundeinkommen dann nach unserer Vorstellung bekommen. Es braucht diese Grundsicherung nicht mehr, die ja heute bezahlt wird. Die Grundrente und lauter solche Dinge, die würden, die heute ja sehr umfangreich verwaltet werden. Es gibt 137 verschiedene Sozialtransferleistungen und Stellen, die das dann auch verwalten. Deshalb dieser Riesenaufwand. Alles dieses würde wegfallen, natürlich auch einiges in der Verwaltung, sodass also daraus natürlich auch ein Großteil der Finanzierung wieder gewährleistet wird. Über das hinaus, was über die Transfergrenze hinausgeht, kann es sein, je nach Höhe des Grundeinkommens, dass noch ein zusätzlicher Solidarbeitrag von denjenigen, die Einkommen haben, bezahlt wird. Das wäre in Grundzügen das Ulmer Transfergrenzenmodell. Das Konsumsteuermodell von Götz Werner bedeutet, wie gesagt, es werden sämtliche anderen Steuern abgeschafft. Es gibt nur noch die Konsumsteuer, das heißt Steuer auf das, was konsumiert wird, wie heute die Mehrwertsteuer, die wir heute mit 19% haben, beziehungsweise dem ermäßigten Satz 7%, würde dann auf rechnerisch, weil gesagt wird, wir haben eine Staatsquote von 47%, also fast 50%. Also müssen wir, wenn die alle das alles wegfällt, im Grunde mal eine Konsumsteuer haben von zwischen 70% und 100%. Also nur würde so würde sich die Geschichte rechnen. Es wird ja auch damit argumentiert, dass dann natürlich die anderen Ausgaben wegfallen würden, also die Produkte sich verbilligen würden und darauf dann eben dieser hohe Konsumsteuersatz. Das ist in Teilen sicher richtig bei der Produktion, von Wirtschaftsgütern, nicht bei Dienstleistungen, wird sicher nicht so sein. Und bei diesem Konsumsteuermodell ist es eben auch so, dass es nach den bisher vorliegenden Argumenten und so wie es dokumentiert, auch in Büchern dokumentiert wird, wächst dieses Grundeinkommen in das andere Einkommen rein, in das Erwerbseinkommen oder sonstiges Einkommen. Man darf es um Gottes Willen nicht beschränken auf das Erwerbseinkommen. Das würde bedeuten, dass die Erwerbstätigen, also die Gehaltsempfänger, das Ganze tragen. Ja. Nein, natürlich. Es sind sämtliche Einkünfte, Einkommen maßgeblich und dabei für die Finanzierung wichtig. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Modellen ist natürlich das Ulmer Transfergrenzmodell wäre unserer Auffassung nach sofort einführbar, weil Besitzstände, die der Einzelne erworben hat, sei es als Beamter, sei es als Angestellter, sonst bleiben ja erhalten. Er hat weiterhin daraus sein Einkommen. Nur wird es im Rahmen der Transfergrenze eben wiederum, er bekommt ja auch das Grundeinkommen, wird es dann wieder herangezogen, um das mit zu finanzieren. Das Konsumsteuermodell würde, das sagt ja auch Götz Werner, bedingen, dass wir das einführen könnten in 20, 30 Jahren. Das halte ich aber bei der derzeitigen gesellschaftlichen Situation für einen viel zu langen Zeitraum. Wir brauchen bald, möglichst jetzt, eine Änderung unserer Sozialgesellschaft. Sonst bricht die noch mehr auseinander.
Wie wir es zurzeit regelmäßig sehen, eben wenn dann zum Beispiel die Hartz-IV-Richtlinien für Kinder kassiert werden, wenn wir sehen, was zurzeit alles passiert, in welchem Aufwand eben das Ganze bürokratisch betrieben wird, wenn wir sehen, dass Zehntausende Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide, Zehntausende pro Monat wahrscheinlich, ja. Jeden Monat dann angestrengt werden, muss man sich schon fragen, ob das in irgendeiner Weise noch gerechtfertigt ist. Jetzt haben wir so diese grundsätzlichen Unterschiede gehört. Sind inzwischen auch schon wieder bei 7 Minuten angekommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer hören uns wirklich auch noch zu und würde sagen, der nächste Gesprächsteil würde ich gerne mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle ein wenig herausstellen, die es ja schon gibt. Sie sprachen gerade schon an. Das Modell der Ulmer Initiative wäre sofort finanzierbar. Damit sind wir wieder hier zurück in der Plattform. Wir haben gerade von Herrn Groß die Ausführungen gehört, die Unterschiede zwischen einem Transfergrenzenmodell und einem bedingungslosen Grundeinkommen nach dem Modell von Götz Werner mit einer Konsumsteuer. Jetzt werfe ich mal die Frage in die Runde. Ist es realistisch, dass erstens solch ein Modell, ein bedingungsloses Grundeinkommen, in nächster Zeit finanziert wird? Und ist es sinnvoll oder die Idee eines Konsumsteuermodells ist bestechend einfach. Ist es denn wirklich so einfach, dass man es so einfach finanzieren kann?
Ja, bei allen Gegengründen von dir, Erhard, ein bestechender Gedanke ist da schon drin. Wenn jetzt zum Beispiel ein Produkt 50 Euro kostet und wir von diesem Produkt alle Steuern und Abgaben abziehen, dann kostet es vielleicht dann noch 25 Euro. Und Konsumsteuermodell heißt, dass jetzt 100% etwa, sagtest du vorhin, draufgeschlagen würden, dann wären das also wieder 50 Euro. Damit kostet dieses Produkt genauso viel wie vorher. Nur eine Umlenkung von Kapitalströmen wäre es. Bestechend ist daran schon, dass der viel konsumiert, dann auch viel an Steuern bezahlt. Das ist irgendwo was Gerechtes. Und trotzdem aber ist es, glaube ich, nicht ganz machbar. Da sind so viele andere Haken noch drin, oder?
Es sind sehr viele andere Haken drin. Also gerade das mit dem Konsumieren. Also wenn ich ein Einkommen beziehe von etwa 1.500, dann konsumiere ich dieses Einkommen. Ich zahle also von mein Einkommen im Grunde 50% wieder zurück, ja, über die Konsumsteuer. Wenn ich ein Einkommen habe von 15.000, monatlich rediert, dann konsumiere ich mit Sicherheit nicht für 15.000,
sondern
vielleicht für 3.000 großzügig. Oder dann irgendwann kommt noch mal das Luxusauto dazu, das ja dann in astronomische Größenordnung fällt.
Möglicherweise, ja.
Ja gut, aber nur das so genommen würde funktionieren. Also das konsumiere ich nicht. Also das sammelt sich an. Und das ist ein für mich absolut erschreckender Gedanke, dass sich das Geldvermögen fast schon potenziert. Nicht nur multipliziert, sondern es sammelt sich dramatisch an.
Dadurch, dass es nicht ausgegeben wird für Richtig. Konsum.
Außerdem ist Geld sehr flüchtig. Also es gäbe dann keine Steuerhinterziehung mehr, wenn ich mein Geld in die Schweiz schaffe.
Das ist ein...
Es gibt ja keine Steuer mehr. Und dass ich das dazu verurteilt werde, dieses zu konsumieren, was ich hier verdiene, das kann ja wohl nicht sein.
Wir haben nicht umsonst eine der höchsten Sparerquoten in Deutschland überhaupt weltweit.
Also das heißt, dieses Geld wird ja dem Konsum vorenthalten. Also es werden dann keine Steuern bezahlt. Deshalb ist ein Grund, warum ich dieses Konsumsteuermodell als nicht umsetzbar halte, weil es nicht meiner Auffassung nach nicht finanzierbar ist. Und da kommt ein ganz noch ein wichtiger Aspekt dazu. Wir sind ein Exportweltmeister. Wir exportieren also nach der jetzigen Situation einen Großteil unserer Staatsquote in das Ausland. Also sprich, der ausländische Abnehmer unserer Waren und Dienstleistungen bezahlt unsere Staatsquote mit. Das wäre später nicht mehr der Fall. Der Ausländer zahlt keine Konsumsteuer. Dann, auf der anderen Seite, ein Aspekt des Imports. Wir sind ein Land ohne Rohstoffe. Wir müssen Rohstoffe importieren. Ja, ich habe meine große Zweifel, ob Russland uns Öl und Gas einfach um die Hälfte billiger liefert.
So dass man anschließend wieder...
Wir müssten hier, um das Ganze zu finanzieren, eine Konsumsteuer von 100% darauf erheben.
Die ja dann immer
gleich wäre. Das kann ich einem Endverbraucher, also bei heutigen Zuständen, nicht zumuten. Das geht nicht. Deshalb also meine sehr großen Bedenken zum Konsumsteuermodell von Götz Werner. All dieses wäre im Bereich des Transfergrenzenmodells, dass wir wirklich in vielen Diskussionen hin und her gerechnet und überlegt haben. Gerechnet hat es übrigens die Arbeitsgruppe am ZAWIF unter Leitung von Professor Pelzer, der einen Algorithmus entwickelt hat, also einen Rechenmodus, der es ermöglicht, bei den heutigen steuerlichen Gegebenheiten und auf das aufbauend zu berechnen, wie würde sich ein Grundeinkommen in der Höhe von so viel, von so viel, von so viel auswirken, wäre es finanzierbar. Und unter verschiedenen Aspekten ist dann danach nachgewiesen, dass ein Grundeinkommen finanzierbar wäre.
Was wäre denn Ihrer Meinung denn eine sinnvolle Höhe eines Grundeinkommens, dass es auch noch finanzierbar bleibt, wenn man das so fragen darf?
Ja, das ist dann ein dramatischer Aspekt.
Weil ich glaube, das würde jetzt viele Zuhörer sofort interessieren. Ja, wie in welcher Höhe wäre denn solch ein Grundeinkommen, das bedingungslos ist?
Das waren immer sehr viele Modelle, die auch rechnerisch mal nachvollzogen wurden. Und es gibt Überlegungen, dass man sagt, okay, jeder erwachsene Mensch, 1.000, also erwachsen ab 18, 1.000 Euro pro Monat. Und um diese leidige Diskussion mit der Krankenversicherung und diesem Gesundheitsfonds und so weiter zu erledigen, gehen von jedem, und auch mit dieser Kopfprämie, von jedem, der Grundeinkommen, das bekommt er gar nicht in die Hand, sondern an die Krankenkasse, die er auswählt, gehen 200 Euro. Dass okay. er noch 800 zur Verfügung hat. Für jedes Kind 500 Euro. Auch davon gehen 200 an die Krankenversicherung. Der Wahl.
Damit hätte man jetzt schon mal, soweit ich das richtig sehe, eine höhere Pauschale als die bisher vielleicht kommende Kopfpauschale.
Richtig. Und es wäre kein Problem, wegen dies. Jetzt müssen wir es ja über die Steuer ausgleichen. Bei den, das ist das Grundeinkommen bekommt jeder und der ein Einkommen hat, zahlt es zurück.
Ja. Herr Jonas, Sie wollten
was... Ich möchte ergänzen, dass diese Rechnung schon durchgeführt worden ist anhand des vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellten Mikrozensus. Also realistische Zahlen lagen zugrunde bei der Anwendung dieser Buchstabenformel und haben eben ergeben, dass das Grundeinkommen damit bezahlbar ist. Bestätigt sogar von dem Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, dem Professor Straubhaar. Also ganz aus der Luft gegriffen ist das, was wir da gerade Sie sagen, nicht, wenngleich es vielleicht für manchen so klingen möge.
Damit haben wir jetzt noch knapp 6 Minuten hier in dieser Plattform übrig. Das waren jetzt eine Stunde beinahe mit sehr, sehr vielen Informationen. Herr Groß, Herr Jonas, jetzt interessiere ich mich für das Grundeinkommen. Wo kann ich denn weitere Informationen bekommen?
Also grundsätzlich hat die Initiative Grundeinkommen eine recht interessante Homepage, aber die ist noch ein bisschen teilweise noch im Aufbau. Aber im Internet unter Archiv Grundeinkommen jederzeit entsprechende Informationen. Sogar in Wikipedia ist also das Ulmer Transfergrenzenmodell recht gut beschrieben. Und zum Zweiten natürlich bei unseren Veranstaltungen. Also wir treffen uns im Rahmen eines lockeren Gesprächs jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr, ein Tour fix, im Café im Kornhauskeller. Wenn das Nebenzimmer belegt ist, dann im ersten Stock in der Galerie im Kornhauskeller. Und dann haben wir auch so nochmal so Arbeitsveranstaltungen und vor allen Dingen, das sind aber dann eher für die interessant, die sich wirklich nachhaltig und dauerhaft damit beschäftigen wollen. Ich möchte darauf hinweisen, morgen Abend, 18 Uhr, findet im Haus der Begegnung ein Referat statt von mir über gerade diese Differenzierung zwischen dem Transfergrenzenmodell und dem Konsumsteuermodell. Wir treffen uns auch immer wieder im Haus der Begegnung. Wir sind im Veranstaltungskalender des Hauses der Begegnung auch benannt. Sodass also jeder, der sich dafür interessiert und weitere Informationen möchte, also sicher an die Initiative Grundeinkommen Ulm wenden kann.
Das ist sehr schön. Damit möchte ich mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier bei uns hier im Studio von Radio Free FM waren. Diese Plattform gibt es auf jeden Fall nochmal in wenigen Stunden zum Nachhören bei uns hier auf unserer Homepage www.freefm.de. Wenn man direkt hin will, /Programm/Plattform. Dort gibt es auch viele andere Plattformen nochmal zum Nachhören. Und ich muss an dieser Stelle sagen, es würde mich sehr freuen, Sie mal wieder hier im Studio begrüßen zu dürfen, da ich denke, das Thema Grundeinkommen in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird.
Wir danken uns auch.
Danke auch an Sie.
Und damit wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und jetzt noch einen letzten Titel. Am Mikrofon die letzte Stunde war Fabiano Nitsch, an der Technik war Christoph Kölle.